Was ist eigentlich Seelsorge? Und man kann natürlich zum Thema Seelsorge ganze Ausbildungskurse machen und man kann das auch studieren, dann etwas therapeutischer. Und ich versuche es aber heute mal mit drei Stichworten, die Unterschiedliches abdecken. Das erste ist zufällig erlebte seelsorgerliche Hilfe. Es kann im Alltag so etwas wie Seelsorge passieren durch Menschen, die gar keine Seelsorger im klassischen Sinn sind. Zweitens, Seelsorge bei akuten Herausforderungen unseres Lebens oder auch bei Herausforderungen, ob sie jetzt akut sind oder nicht. Das ist das, wofür wir gerade unsere Seelsorger eingesegnet haben. Und das dritte, das ist Jüngerschaftsbegleitung oder geistliche Begleitung, was man nicht zuerst sucht, weil man eine Herausforderung hat oder ein Problem, sondern weil man eine Begleitung möchte auf seinem Weg als Jünger Jesu. Ja, zum Ersten. Zufällig erlebte seelsorgerliche Hilfe zwischendurch, ungeplant, einfach so. Ich denke, die kennt ihr alle, sowohl aktiv wie auch passiv. Also, da sitzen wir beim Friseur und jemand anders schüttet uns sein Herz aus. Oder jemand ist Friseurin und ich glaube, Friseure sind auch eine Art Seelsorger oft. Dann gibt's Leute, die erzählen einfach aus ihrem Leben und was sie alles gerade Schweres durchmachen und was sie wieder hinter sich haben und so. Was tut die Friseurin? Sie hört zu. Also es wäre schon ganz cool, wenn Friseure auch eine Seelsorgeausbildung hätten oder in so einem Seelsorgerteam wären. Ich glaube, dann könnte man das etwas ausweiten. Aber ich glaube, es gibt da sicherlich auch einige, die sind da gar nicht schlecht in dem Zuhören, Annehmen. Und es passiert ja auch so zwischendurch, wir treffen jemand einfach so beim Einkaufen, beim Arzt, am Arbeitsplatz und jemand erzählt von den Herausforderungen seines Lebens, von der schwierigen Situation, in der er gerade ist. Und wir hören einfach nur zu und hinterher sagt der andere, oh danke, das hat mir jetzt gut getan. Wenn es sich ergibt, beten wir vielleicht für die Leute. Das kann ja sein, dass wir den Impuls bekommen, da noch zu beten. Das ist eine kleine Form von Seelsorge, seelsorgerlichem Geschehen. Oder umgekehrt, wir sind irgendwo und erzählen von Dingen, die gerade schwierig sind, durch die wir herausgefordert sind, jemandem in irgendeinem Zusammenhang in unserem Alltag und der hört zu und es geht uns hinterher besser. Das muss gar kein Christ sein. Und wir erleben, oh ja, das hat mir jetzt gut getan. Oder jemand sagt etwas, was eine Reaktion auf ungutes Verhalten von uns und dann merken wir auf einmal hinterher, oh, das war jetzt von Gott, egal ob das jetzt ein Christ oder nicht Christ war. Also das passiert einfach. Es kann aber auch der Austausch im Hauskreis sein. Wir vereinbaren dafür keinen Termin, sondern es geschieht einfach so nebenher zwischendurch. Es passiert durch Zuhören, Annehmen, Beten, Segnen, Dasein. Eine Geschichte, die ich vor ein paar Jahren mal erlebt habe, ich hatte so eine Tour gemacht, um Menschen, die mir früher Vorbilder waren in meinem Leben und jetzt inzwischen schon recht alt geworden sind, ihnen nochmal zu danken für das, was sie mir geschenkt haben im Laufe unseres Lebens und im Laufe unserer Beziehung und habe da so eine Tour gemacht, wo ich verschiedene Leute besucht habe. So hatte ich auch eine frühere Seelsorgerin besucht, die ich hatte als Seelsorgerin, als ich 24-jährig war, so bis 27 ungefähr, vielleicht 3 Jahre. Und die lebt jetzt in Ostfriesland. Ich habe sie besucht und ich wollte ein paar Urlaubstage bei ihr verbringen, mit ihr zusammen und ihr eben auch danken und einfach mit ihr zusammen sein, auf einer anderen Ebene jetzt. Und dann geschah es, dass ihre Pflegetochter, die bei ihr schon seit Jahren wieder wohnte, weil sie schwer krank war, als ich dort war, starb. Ich wachte eines Morgens auf, traf also meine frühere Seelsorgerin und die sagte, du, so und so, ist heute Morgen, ist gerade gestorben. Ja, und dann bin ich da geblieben. Ich wollte eigentlich 2 Tage später weiterfahren zum nächsten und dann bin ich da geblieben bis zur Beerdigung. Ich glaube, ich bin dann noch so 1 Woche oder 10 Tage da geblieben. Und ich war einfach dann da, ich habe mit ihr getrauert, ich habe mit ihr zusammen mit dem Bestatter das alles geregelt, ich habe mit ihr überlegt, also war einfach, konnte ihr beistehen, wie ist das, was nimmt man jetzt da für ein Grab, was nimmt man für einen Sarg, wie macht man die Feier und so weiter. Jemand, der unmittelbar betroffen ist, ist einfach auch, wenn er dann auch alleine ist, sehr, ja auch an der Überforderungsgrenze und ich konnte ihr da beistehen. Das war seelsorgerliches Handeln, aber wir hätten das jetzt nicht Seelsorge genannt. Sie hat mir noch Jahre später immer wieder gesagt, es war so wichtig, dass du da warst und das hat mir so gut getan. Vielen Dank. So konnte ich ein bisschen was zurückgeben von dem, was sie mir geschenkt hat über Jahre. Aber eben, es war nicht abgesprochene Seelsorge, es geschah einfach so. Ein klassischer biblischer Text, und jetzt können wir mal die Folie, das ist nochmal eine Zusammenfassung davon, zufällig erlebte seelsorgerliche Hilfe, ungeplant zwischendurch, einfach so im Hauskreis oder zwischendurch im Alltag, zuhören, annehmen, beten, segnen, Dasein. Und der klassische Bibeltext dazu ist Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen, Jesus begegnet ihr. Er lässt sich von ihr Wasser geben, das gibt ihr Wert. Dann spricht er über ihr Dinge aus, die er nicht wissen kann. Das ist ein prophetisches Dings, was da geschieht. Aber er verurteilt sie nicht, sondern er nimmt sie an. Aber sie ist ganz erstaunt, dass er das weiß. Sie wertet die Begegnung dann so, dass sie den Messias gefunden hat, rennt in die Stadt, holt die anderen zu ihm. Und dann geht Jesus weiter seines Weges. Wahrscheinlich sind sie sich hinterher nicht mehr begegnet. Aber die Frau hat seelsorgerliches Handeln erfahren, so auf dem Weg, einfach so. Die hat keinen Termin gemacht mit Jesus vorher, sondern Jesus ist einfach in ihren Alltag gekommen, hat sie angenommen, hat ihr Wert und Würde gegeben und hat sich ihr offenbart, sodass sie ihn erkannt hat. Ihr Leben bekam eine neue Wendung. Diese Art von zufällig erlebter gegenseitiger seelsorgerlicher Hilfe können wir alle erleben und alle geben in unserem Alltag. Es ist eine Frage unserer Aufmerksamkeit, es wahrzunehmen. Zweitens, Seelsorge bei Herausforderungen im Leben. Das ist nun das, was wir meist unter Seelsorge verstehen und das ist auch das, was unser Seelsorgerteam anbieten möchte, hier in der Gemeinde beziehungsweise anbietet. Ich habe eine Herausforderung in meinem Leben und gehe zur Seelsorge und dann reden und beten wir miteinander. Dafür verabreden wir einen Termin, wir treffen uns, haben ein oder mehrere Gespräche, bis wir das Problem bewältigt haben oder Hilfe erfahren haben. Was könnte das alles beinhalten? Zum Beispiel Verletzungen aus der eigenen Lebensgeschichte. Lasten, die ich schon lange mit mir rumschleppe. Konflikte mit anderen Menschen. Trauer. Das Überwinden oder Arbeiten an unguten Charaktereigenschaften. Alltagsprobleme, mit denen ich alleine nicht fertig werde, die aber zu persönlich sind, um sie vielleicht im Hauskreis zu teilen. Schuld und Sünde, die mich drücken, für die ich Vergebung brauche. Minderwertigkeitsgefühle. Einfach Dinge, wo ich nicht so gut mit klarkomme. Und ich lese nochmal das Verständnis von Seelsorge, was wir gerade schon gehört haben. Seelsorge ist ein Baustein, der zur Gesundung des geistlichen und seelischen Menschen beiträgt. Dabei verstehen wir Seelsorge als eine Möglichkeit, mit großen und kleinen Verletzungen, die das Leben uns allen zufügt, umzugehen und Heilung durch Jesus Christus zu erfahren. Seelsorge kann sowohl punktuell als auch ein Prozess sein. Also es kann sein, ein Gespräch reicht. Es kann aber auch sein, wir verabreden uns öfter. Ziel der Seelsorge ist, innere Heilung zu erfahren, damit wir alle in unserer Persönlichkeit wachsen, reifer und stabiler werden in unserem Leben und mit Herausforderungen besser umgehen können. Ja, also es müssen nicht Katastrophen sein, das hatte Vanessa vorhin schon gesagt, sondern es reichen auch kleinere Dinge, die uns veranlassen, zur Seelsorge zu gehen. Das ist übrigens nicht nur etwas für schwache Menschen. Und manchmal denkt man das. Ich hatte damals eben mit 24 diese Seelsorgerin, von der ich gerade schon erzählt habe. Und ich habe damals, da musste ich immer etwas länger hinfahren, und ich hatte meine Eltern besucht und bin danach zu dieser Seelsorgerin gefahren und habe denn meinen Eltern so erzählt, dass ich jetzt nicht nach Hause fahre, damals Solingen, sondern jetzt weiterfahre da ins Bergische Land, wo die wohnte. Und sagte, ich fahre jetzt zu meiner Seelsorgerin. Wie? Ha, Seelsorgerin? Hast du Probleme? Schaffst du denn sonst dein Leben nicht? Bist du schwach, dass du dein Leben nicht geregelt kriegst? Also so war ungefähr die Reaktion. Und mir war das natürlich total unangenehm, peinlich. Und dachte, natürlich kriege ich mein Leben so geregelt. Ich bin auch nicht sonderlich schwach. Aber ja, ich finde es trotzdem wichtig. Also so, das denkt man ja oft. Ja, ich habe auch mal eine Zeit gedacht, so vor Jahren, wenn ich das erzähle, dann schickt mich diejenige dann irgendwo in die Psychiatrie oder so. Nichts gegen Psychiatrie, aber meist war dann mein Erlebnis, dass diejenige gesagt hat, naja, okay, ist mir auch schon so gegangen. Oder kenne ich, oder ist jetzt nichts Besonderes dein Problem. Also so kann man schon mit umgehen. Und dann war das auch sehr hilfreich. Es gibt aber zum Beispiel auch Worte, die ich mir nicht selbst sagen kann, wo ich meinen Bruder oder meine Schwester brauche. Zum Beispiel Vergebung. Wir können ja, wenn wir schuldig geworden sind, beten, jeder für sich und die Vergebung von Jesus in Anspruch nehmen. Und dann ist gut. Aber manchmal drückt uns eine Schuld so sehr, dass wir die nicht loswerden, wenn wir einfach so beten. Sondern da brauchen wir den Zuspruch des Bruders oder der Schwester, der uns sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Also das, was klassisch in Beichte passiert. Beichte ist ja nichts Katholisches. Also es ist was Katholisches, aber Luther hat ganz lange überlegt, ob er Beichte als drittes Sakrament beibehält. Und Luther hat Zeit seines Lebens Beichte praktiziert und wir tun das auch. Nur wir brauchen keine Priester dazu. Wir können uns einen Menschen unseres Vertrauens suchen, der selber beichtet und sagen, darf ich dir mal erzählen, wo ich schuldig geworden bin, können wir dann miteinander beten und könntest du mir Vergebung für meine Sünden zusprechen. Und dann geht das. Und das ist eine große Erleichterung. Der Bibeltext, der diese Art von Seelsorge am besten widerspiegelt, ist meines Erachtens Lukas 4. Der Geist des Herrn ruht auf mir, sagt Jesus und zitiert dabei Jesaja 61, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Dieser Text ist sicherlich nicht nur seelsorgerlich zu verstehen, sondern deutet auch auf das Reich Gottes insgesamt. Aber tatsächlich hat ja Jesus nicht die Gefangenen aus dem Gefängnissen geholt und er hat sie auch nicht von der Unterdrückung der Römer befreit, sondern er hat innerlich Gefangene befreit und er hat innerlich Unterdrückte befreit. Und er hat Armen, nicht nur materiell Armen, sondern auch psychisch Armen und Angeschlagenen die frohe Botschaft gebracht und hat Gnade gezeigt. Er war gnädig. Es geht sicher noch darüber hinaus, weil es in Jesaja auch eine Verheißung ist für das später vollendete Reich Gottes, wo dann wirklich auch alle Unterdrückung, auch weltliche Unterdrückung aufhört. Aber im Moment und auch bei Jesus sehen wir, dass es eher eine inneres Gefangensein und Unterdrücktsein und davon Befreiung war. Und Jesus sagt, es ist mit meinem Kommen erfüllt. Das zu der klassischen Seelsorge, wie wir sie auch hier jetzt in der Gemeinde haben durch unser Seelsorgeteam. Dann gibt es noch eine dritte Art seelsorgerlichen Handelns und das ist die Jüngerschaftsbegleitung oder geistliche Begleitung. Das ist etwas, was regelmäßig stattfindet. Da gehe ich nicht hin, weil ich ein Problem habe, sondern weil ich wachsen will in meiner Beziehung zu Jesus, weil ich einen Menschen möchte, vor dem ich Rechenschaft ablege für meinen Weg mit Gott und überhaupt meinen Weg im Alltag, weil ich Jesus näher kommen will, weil ich ihm besser dienen will, weil ich mir wünsche, dass Jesus in mir Gestalt gewinnt und ich ihm ähnlicher werde. Es gibt eine klassische Art dafür, die ich mittlerweile in der Vineyard Deutschland, Österreich, Schweiz auch lehre als Ausbildung. Es gibt auch welche, die haben den Einsteigerkurs gemacht, auch hier in der Gemeinde oder auch den fortgeschrittenen Kurs und die geistliche Begleiter bald sind. Aber wir können die auch also klassisch mit Ausbildung anbieten, aber wir können auch jeder von uns das weitergeben einem anderen in einer Einzelbeziehung, was wir von Jesus wissen und was derjenige dann auf seinem Lebensweg braucht. Wie läuft diese Art von Begleitung ab? Ich verabrede mit einem Menschen meines Vertrauens, mit einem geistlichen Begleiter, einen Zeitraum, in dem ich diese Begleitung haben möchte. Und wir treffen uns einmal im Monat zu einer Stunde, die wir jeweils verabreden beim letzten Gespräch. Dieses Gespräch bereiten wir uns vor, schauen nochmal, wie war es in den letzten 4 Wochen, wo habe ich Gott erlebt, wo habe ich ihn vielleicht nicht erlebt, wo war ich herausgefordert, wo ging es mir gut und der Begleitende hört zu, gibt vielleicht ein Feedback von dem, was er gehört hat und wir schauen weiter, wie wir dann weitergehen. So läuft klassische geistliche Begleitung ab. Es kann aber auch sein, dass man sich ein Buch nimmt. Ich habe ja einige geschrieben, die eigentlich genau zu diesem Zweck auch geschrieben sind. Man kann das in Gruppen machen, aber auch einzeln, dass man ein Buch miteinander liest und dass derjenige, der sich begleiten lässt, einfach das durchgeht und das so wie eine Leitschnur ist. Das ist besonders am Anfang unseres Weges mit Jesus sehr sinnvoll. Manchmal ergibt sich, dass oder was eigentlich selbstverständlich ist, natürlich werden dann in solcher Art von Beziehung auch die Herausforderungen des Lebens thematisiert. Also es kann das, was unter 2, was ich da genannt habe, auch in Nummer 3 vorkommen. Weil natürlich, wenn ich auf meinem Weg mit Jesus mich begleiten lasse, habe ich natürlich auch Herausforderungen in meinem Leben, auch ganz normale Herausforderungen. Und die kann ich damit auch da einbringen. Manchmal ergibt sich auch aus Form 2 die dritte, das hängt aber davon ab, ob der Begleitete eine solche Beziehung will und ob der Seelsorger das auch anbietet. Hierzu passt als Bibeltext am besten die Emmaus-Geschichte, finde ich. Jesus geht mit den Jüngern auf seinem Weg nach Emmaus. Er begleitet sie, sie reden miteinander und schließlich und endlich begegnen sie Jesus. Oder Galater 4, Vers 19, wo Paulus sagt, dass er die Galater abermals unter Wehen gebiert. Das ist also eine drastische Sprache. Er kümmert sich sehr um seine Galater, bis Christus in ihnen Gestalt annimmt. Also das ist auch ein längerer Prozess, bis Christus in uns Gestalt gewinnt. Das ist ja ein lebenslanger Prozess. Wahrscheinlich auch an unserem Sterbetag noch nicht vollendet, sondern das ist ein lebenslanger Prozess. Ich bin dankbar, dass wir alle drei Arten in unserer Gemeinde haben und anbieten können. Die erste Form, da ist jeder beteiligt, ohne Ausbildung, einfach so und ohne Team. Das passiert einfach so, wenn wir aufmerksam sind in unserem Alltag. Die zweite Form, durch unser Seelsorgeteam, das sich regelmäßig trifft, sich auch fortbildet und bereit ist, Termine zu machen. Auf das kann man zukommen und mit speziellen Angeboten, die sie dann machen, das in Anspruch nehmen. Die dritte Form wollen wir noch mehr etablieren. Sie geschieht schon. Und da würde ich euch bitten, wenn ihr da jemanden möchtet, könnt ihr euch mal an mich wenden. Und ich weiß von einigen, die diese persönliche geistliche Begleitung machen oder diese Jüngerschaftsbegleitung. Und dann könnten wir gerne dazu gucken, welche Konstellationen da entstehen, wo einer für den anderen hilfreich sein kann. Ja, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns diesen Auftrag gegeben hast, einander zu helfen in den Herausforderungen unseres Lebens. Und ich bitte dich, dass du uns in unserem Alltag aufmerksam machst füreinander, dass wir in unserem Alltag hilfreich sein können für andere, die uns etwas erzählen aus ihrem Leben, dass du uns ein Zeichen gibst, dass wir zuhören, dass wir stehen bleiben, dass wir nicht weiterhetzen und dass wir es wahrnehmen. Und dass wir ein Segen sind für unsere Mitmenschen. Und genauso, wenn jemand anders uns etwas sagt, dass wir es wahrnehmen. Und wenn du uns etwas sagen möchtest durch einen anderen im Alltag, dass wir es wahrnehmen und merken, dass du zu uns gesprochen hast. Vater, ich danke dir für unser Seelsorgeteam, dass du sie ausgerüstet hast und weiter ausrüstest und segnest. Und ich danke dir auch, dass wir einander auf unserem Weg der Jüngerschaft begleiten können und bitte dich, dass wir das noch viel mehr praktizieren und einander helfen, in dir und auf dich zu und mit dir zu wachsen. Danke, Jesus. Du bist unser guter Hirte. Du bist mit uns und gibst uns alles, was wir brauchen. Nimm uns auch allen die Scheu, das zu suchen und in Anspruch zu nehmen, was du uns schenken möchtest.